SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und unser Gast, den wir aus Stockholm dazugeschaltet haben, ist heute Wolfgang Volz, der Mann, der als das Auge von Christo und Jean-Claude galt und gilt, der die großen Werke des Künstlerpaars fotografiert hat, den verhüllten Reichstag in Berlin, genauso wie die Tore im Central Park oder die pink umrahmten Inseln bei Miami. Und nicht nur das, er war bei einigen Projekten auch Planer oder technischer Leiter, ein künstlerischer Partner also und enger Freund und Vertrauter von Christo und Jean-Claude, dabei übrigens in Tuttlingen in Baden-Württemberg geboren und in Ravensburg aufgewachsen. Willkommen, Wolfgang Volz.
Herzlichen Dank. Gut informiert, sehr gut informiert.
Genau heute vor einem Jahr ist Christo gestorben, kurz vor seinem 85. Geburtstag. Fast hätte er noch seine lang geplante Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris erlebt, die zunächst dann auf den letzten Herbst und wegen Covid dann auf jetzt kommenden Herbst verschoben wurde. Was ist da der Stand? Sind Sie damit aktuell beschäftigt?
Also der Stand für Paris ist in der Tat, wie Sie vorher schon sagten, dass das auf letzten Herbst schließlich geplante Werk jetzt im Herbst, also Ende September, fertiggestellt wird und dann 16 Tage, und das bedeutet 3 Wochenende, in Paris bestehen bleibt und danach wieder abgebaut wird. Aber auf jeden Fall fest geplant für diesen Herbst und hoffentlich keine weitere Verzögerung.
Ich sah ein Foto, das Sie im November 2019 gemacht haben von Christo in seinem Atelier mit einer großen Illustration von ihm, von diesem verpackten Triumphbogen. Gab es da den Gedanken schon, dass er die Realisierung vielleicht nicht mehr erlebt?
Also ihm ist das ganz sicher durch den Kopf gegangen. Das konnte man daran ablesen, wie er so mit den einzelnen Entscheidungen umgegangen ist. Also das kommt einem dann erst in den Sinn nachher. Er hat sicher bei jeder Konversation über ein Thema oder jede Stelle, wo eine Entscheidung getroffen werden musste, hat er ja immer das Fertige betrachtet, immer großen Augenmerk drauf gelegt, dass das, was man gerade bespricht, auch zu Ende besprochen wird und nicht sagt, ja, das entscheiden wir dann nächsten Monat oder übernächsten Monat oder so. Er hat schon gespürt, dass er der Vollendung eventuell nicht mehr beiwohnen kann.
Wir sprechen noch ausführlich über einzelne Projekte, Herr Volz, aber vielleicht kurz zum Einstieg. Sie haben ja nicht nur den Aufbau der Projekte begleitet und schließlich die fertigen Installationen dokumentiert, was ja bei Kunstwerken, die nach 2-3 Wochen für immer verschwinden, schon auch eine besondere Relevanz hat, sondern ich glaube, die Arbeiten von Christo und Jean-Claude begannen auch oft mit oder anhand von Fotos von Ihnen, richtig?
Ja, das ist vollkommen richtig. Die Fotografie spielt von Anfang bis Ende im Grunde genommen wirklich eine ganz wichtige Rolle. Wenn der Gedanke für ein neues Projekt entsteht und man sich versucht, in der Realität zurechtzufinden, dann ist es meistens, dass wir dann den Ort, wo das stattfinden soll, intensiv fotografiert haben. Zum Beispiel bei dem Projekt in Miami Beach. Da gab es die Situation, die war ganz interessant. Christo fliegt nicht mit einem Hubschrauber oder er möchte nicht mit einem Hubschrauber fliegen. Deswegen waren bei diesem Projekt meine Fotografien, das sind dann meistens Schwarz-Weiß-Fotografien, Grundlage für das Projekt. Denn Christo hat das Projekt vorher nie aus der Luft gesehen, hat alle seine Collagen und Zeichnungen mit meinen Fotos gemacht. Und das geht dann so vonstatten, dass er sozusagen auf dem Hintergrund die Projektteile zeichnet, kollagiert und das dann das Kunstwerk wird, das auf dem Kunstmarkt verkauft wird. Und der Erlös aus diesem Verkauf ist dann das Geld, womit die Projekte bezahlt werden. Das jeweilige Projekt hat also seinen Ursprung in der Fotografie, wird dann realisiert und die Fotografie landet dann im Endeffekt in Büchern über die Projekte, Zeichnungen, Poster und Filme.
Sie haben am Ende fast ein halbes Jahrhundert mit Christo zusammengearbeitet. Getroffen haben Sie ihn dann als junger Student zum ersten Mal. Warum wollten Sie was mit ihm machen? Was zog Sie an?
Also ich bin ganz konkret wie magnetisch angezogen worden in dem Moment, wo ich ein Bild, ich habe nur ein einziges Bild gesehen, von der verpackten Küste in Australien, das 69 realisiert wurde. Und davon habe ich, es war im Spiegel, war ein ganz kleines Foto von dem Projekt. Und das fand ich so umwerfend, ja, so unglaublich beeindruckend, dass ich mir dachte, den, wer dahinter steckt, den muss ich treffen. Den muss ich kennenlernen und muss ich sehen.
Aber er war ja damals schon ein prominenter Mann, Anfang der 70er. Da kann man ja nicht einfach nach New York fliegen und klingeln. Wie sind Sie an ihn rangekommen?
Ja, das war eine lustige Geschichte im Grunde genommen. Ich habe in Essen an der Folkwangschule Fotografie studiert und in der Nähe von Essen, nämlich in Krefeld, hat Christo ein ganz kleines, ja, intimes Projekt realisiert, nämlich die Parkwerke im Garten des Haus-Lange-Museums, die Fußboden im Museum und die Fenster mit Stoff behängt, beklebt. Und das habe ich mir angeguckt und habe mich dann als Spiegelfotograf ausgegeben, weil ich dachte, das ist einfacher. Da ist dann der Eindruck da, dass das wichtig ist, was ich mache. Und ich habe dann auch beim Spiegel angerufen, habe gesagt, ich würde das gerne machen, könnte da mit. Und die sagten, ja, klar, aber denk dran, auf keinen Fall einen Auftrag draus machen. Auf keinen Fall. Die waren dermaßen besorgt um ihre Position gegenüber der jeweiligen Chefredaktion. Dann hat sich dann herausgestellt, dass es vollkommen unbedeutend war, dass Christo also davon gar nicht beeindruckt war. Im Gegenteil, er hat ohne diese Charaderie mit dem Spiegel gerne alles mitgemacht, hat sich fotografieren lassen. Ich habe also Porträts von ihm gemacht. Und diese Fotos, die habe ich dann ein halbes Jahr später in New York so in Jean-Claude mitgebracht bei meiner ersten USA-Reise. Und ja, die Fotos müssen wohl gar nicht so schlecht gewesen sein, denn die haben bewirkt, dass ich dann beim Valley Curtain-Projekt 1972 schon als Fotograf beteiligt war. Und dadurch, dass dieses Projekt nur 28 Stunden vorhanden war, waren meine Fotos teilweise einzigartig und die landeten dann schon im Buch über das Projekt, was bei mir natürlich einen richtigen Freudetaumel ausgelöst hat, dass ich so schnell genau im Prinzip in diese Bresche schlagen konnte. Das war toll.
Ja, bisschen Glück dabei, weil ein Sturm aufkam, ne? Deswegen nur 28 Stunden, das musste wieder abgebaut werden und Sie hatten dann einfach schon die Fotos. Aber ganz grundsätzlich, war das nicht schwierig für Sie als Dritten im Bunde dann auch später mit diesem engen Paar zusammenzuarbeiten? Ich stelle mir das nicht leicht vor.
Naja, leicht war es ganz sicher nicht. Ich erinnere mich sehr gut, Jean-Claude meinte einmal während der Reichstagsverhüllung, etwas scherzhaft. Naja, jetzt brauchen wir ja eigentlich nur noch sagen, Christo und Jean-Claude und Wolfi. Und das fanden die dann sehr lustig, ist natürlich nicht realisiert worden. Aber trotzdem, dass überhaupt der Gedanke da dabei war, das beweist schon einiges.
Wahrscheinlich zu schwierig die Frage, Herr Volz, aber gibt es ein Projekt, das in Ihrem Herzen einen besonderen Platz hat?
Das ist eine Frage, die tatsächlich öfters gestellt wurde und wird. Jean-Claude hat darauf immer geantwortet, Sir, haben Sie Kinder? Und dann kam entweder ja oder nein, also auf jeden Fall, ja, und was ist jetzt Ihr Lieblingskind?
Verstehe, gut.
Thema erledigt.
Okay, schön ausgewichen. Dann frage ich Sie zuerst noch nach der Aufgabe, die Ihre Fotos so hatten. Es war ja, Sie haben schon gesagt, vor allem das Festhalten für später, also wenn das eigentliche Kunstwerk wieder verschwunden ist. Gleichzeitig können Ihre Fotos zwar nicht das Erlebnis ersetzen, zum Beispiel über den schwimmenden Steg im Iseosee oder durch die Tore im Central Park zu laufen, aber die Bilder fangen das ganze riesige Ding doch auch erst richtig ein. Also wie verhält sich das Objekt zum Foto?
Also im Grunde genommen ist es ein Idealzustand. Idealzustand insofern, dass mir, Sie hatten vorher schon erwähnt, dass ich auch die Rolle des technischen Leiters und Planers mit hatte. Ich bin beteiligt sozusagen an dem, was gebaut wird und ich baue mit. Und für mich ist natürlich das, was man macht, hauptsächlich dafür da, dass es fotografiert werden kann. Mit anderen Worten, ich kann selbst an den Projekten in gewisser Weise mit Einfluss nehmen, wenn sowas ja so besser fotografierbar vorkommt als andersrum. Und insofern ist es wirklich eine totale ideale Situation, dass man Kontrolle hat über das, was man fotografiert, in einem Umfang, ja, der unglaublich ist. Und das ist auch sicher der Grund, warum diese 50 Jahre Zusammenarbeit ja überhaupt so gingen. Ich meine, 50 Jahre mit einem Künstlerpaar zusammenzuarbeiten, ohne einmal oder zweimal richtig Zoff zu haben, das ist schon eine tolle Sache.
Ja, das klingt, als hätten sich da welche gefunden. Wie viele Bilder braucht es, damit Sie das Gefühl haben, jetzt ist das Werk dokumentiert, jetzt genügt es für einen umfassenden Eindruck? Ja. 5 oder 10 oder 100, 1000?
Ja, also bei jedem Projekt denke ich mir, ach, dieses Mal, das ist ein Objekt. Also ich erinnere mich sehr gut an die Situation 94, bevor der Reichstag verhüllt wurde, diskutiert, wie wir das mit den Fotos machen. Und da habe ich ganz ehrlich und offen gesagt, ja, das kann nicht so wahnsinnig viel werden. Das ist ein Objekt, das sitzt da auf der Wiese zwischen Ost- und West-Berlin und das wird sich in Grenzen halten mit den Bildern. Tja, weit gefehlt. Ich habe jede freie Minute fotografiert und fotografiert und fotografiert. Es waren im Endeffekt, ich habe es jetzt zahlenmäßig nicht im Kopf, aber wir reden auf jeden Fall mehr als 100.000.
Ist dann am Ende eins dabei, wo Sie sagen würden, ach, das ist das zentrale Bild?
Passiert immer. Unerklärlich, dass aus jedem Projekt und die Zahlen 100.000 oder so, es ist immer unheimlich viel. Und trotzdem ist es so, dass es immer so ja 5 bis 10 Ikonen gibt, die immer wieder auftauchen, immer wieder publiziert werden, in unseren Büchern landen und trotzdem, dass man so eine große Auswahl hatte, das in der Tat resultiert in ja in Bildern vom Projekt.
Und das sind dann ja wahrscheinlich auch die Bilder, die in dem Moment die Vision oder die Idee von Jean-Claude und Christo besonders gut einfangen. Kann man das auf eine Idee, auf ein Konzept reduzieren, worum es den beiden mit diesen Arbeiten ging?
Also sie entziehen sich ja ganz bewusst einer Interpretation oder einer möglichen Botschaft. Mhm. Also der Botschaft gehen sie aus dem Weg, denn sie meinen, jeder soll sich selbst damit beschäftigen, was er nun von einem Projekt hält. Allein die Tatsache, dass die Menschen sich die Mühe machen, über Kunst nachzudenken, ist natürlich Teil der Zielvorstellung, die Christo und Jean-Claude haben. Dass man sich damit beschäftigt, wenn man ein Bauwerk aus dem späten 19. Jahrhundert, das in Stoff gehüllt wird, dass man das Bauwerk mit vollkommen anderen Augen sieht, wenn es dann nicht mehr verhüllt ist. Mhm. Mir geht es heute noch so, dass wenn ich in Berlin bin und an der Wiese vorbeigehe und den Reichstag sehe und denke, meine Güte, das haben wir eingepackt, das Ding. Das ist unglaublich.
Vielleicht bleiben wir noch einen Moment beim Reichstag. Sie waren, haben wir schon gesagt, der technische Leiter da. Was gehörte da zu Ihren Aufgaben?
100.000 Quadratmeter Stoff waren notwendig und 16 Kilometer blaue Seile. Und dann war meine Aufgabe, das, was Christo sozusagen vorgegeben hatte, und auch bei den anderen Projekten dasselbe, das, was vorgegeben war, die verhüllte Situation mit dem Reichstag, das ja so nah wie möglich an den Zeichnungen dran. Und also es gibt bei den Projekten immer eben den Moment, wo man das fertige Kunstwerk betrachtet zum ersten Mal, sich sozusagen zurücklehnt und sagt, aha, ja, jetzt ist es eigentlich fertig.
Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl war ja gegen das Projekt. Der hatte da keinen Sinn für. Wissen Sie, wie er es fand, als es dann fertig war?
Also das Einzige, was wir kolportiert bekamen, war, dass er von einem Journalisten oder mehreren Journalisten, nachdem das Projekt vollendet war, gefragt wurde, wie er es findet. Dass er geantwortet hat, also ich setze mich lieber auf den Kuhdamm und trinke eine Tasse Kaffee. Das war sein. Aber ich muss jetzt bei der Gelegenheit wirklich eine kleine Geschichte, eine Anekdote loswerden. Herr Schäuble, der in der Bundestagsdebatte in Bonn vehement gegen das Projekt argumentiert hatte, teilweise natürlich auch beeinflusst von Herrn Kohl, und so weit ging, dass er sogar sagte, dieses Projekt, dieses Kunstprojekt ist so kontrovers, dass es die Nation spalten wird. Es wird Befürworter und Gegner geben und diese tiefe Spalt zwischen beiden Parteien wird schreckliche Auswirkungen haben. Und 2 oder 3 Jahre später wurde Herr Schäuble auch wiederum von Journalisten gefragt, Herr Schäuble, können Sie sich erinnern, dass Sie in Ihrem Leben irgendwann etwas getan haben, was Sie heute bereuen? Und da hat der Herr Schäuble gesagt, ja, das gibt's. Bei der Verhüllung des Reichstagsgebäudes lag ich falsch, ich war dagegen und habe mich eines Besseren belehren lassen.
Ich habe es eingangs schon gesagt, Herr Volz, heute ist der erste Todestag von Christo. Wenn Sie jetzt mit diesen Fotografien arbeiten, Sie sind ja immer noch viel beschäftigt, auch in Ausstellungen mit kommenden Projekten und so, haben diese Bilder für Sie seither auch was Schmerzliches immer?
Naja, wir sind alle ja irgendwann an dem Punkt, wo es uns nicht mehr gibt. Und natürlich diese Auftragsstellung, dass man versucht, die Projekte, die Kunstwerke für die Nachwelt zusammenzuhalten, hat ja auch etwas mit Tod zu tun, dass man versucht, dem Ganzen so eine gewisse Ewigkeit zu geben. Das hat ganz sicher auch durch den Tod von Christo und Jean-Claude eine Betrachtungsweise hervorgerufen, dass wir uns, und speziell natürlich ich, intensiv damit beschäftigt haben. Ja, was bedeutet das, dass die beiden jetzt nicht mehr da sind, und was bedeutet das auch in der täglichen Arbeit natürlich, dass die Projekte jetzt realisiert werden, wenn es nicht mehr den Ober-Cowboy gibt?
Was war für Sie das Bemerkenswerte am Ober-Cowboy Christo als Künstler und als Mensch?
Also bemerkenswert sicher die Kombination, die Christo von seinem Charakter her immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass er einerseits ein wirklich ausgesprochen sanfter Freund und ja, Partner war und trotzdem gleichzeitig es möglich war, mit dem bulgarischen, slawischen Temperament über Dinge zu argumentieren, speziell mit Jean-Claude. Da ging es zur Sache, da flogen die Fetzen. Die sind ganz, ganz gewaltig losgegangen und auseinander, wenn es darum ging, ein bestimmtes Grau zu verteidigen oder einen bestimmten Knoten zu verabschieden in der gemeinsamen Beurteilung. Und so eigentlich diese Kombination eine große, beeindruckende Rolle gespielt hat, dass sowas möglich ist. Also ich kenne nicht sehr viele Mitmenschen, die in der Lage sind, so eine Brücke zu schlagen zwischen dem totalen, lautstarken Argumentieren und der sanften Übernahme einer Argumentation über das Kunstwerk selber.
Ich meine, es gibt Menschen und natürlich gerade auch Künstler, die als schwierig gelten. Sie haben vorher gesagt, höchstens ein, zwei große Kräche, was Sie betrifft, in diesem halben Jahrhundert. Das klang jetzt, als wollten Sie auch sagen, mit Christo konnte man eigentlich leicht arbeiten. Oder ist das verkehrt, der Eindruck?
Der Eindruck ist aus meiner Sicht vollkommen richtig. Also am eigenen Körper sozusagen erlebt. Wie gesagt, 50 Jahre künstlerische Zusammenarbeit, das braucht schon eine gute Kombination an Beteiligten. Ich erinnere mich speziell die Zeiten, als wir zu dritt waren und durchaus zu dritt über ein bestimmtes Grau reden, diskutieren konnten. Das war schon einzigartig. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ich habe jetzt schon mehrmals dieses Wort von Ihnen als dem Auge der beiden zitiert. Haben Sie sich denn auch so gefühlt? Also ich meine, einerseits eigenständiger Künstler und Fotograf, Wolfgang Volz mit seinem eigenen Auge, aber gleichzeitig sollten Sie wahrscheinlich auch die Perspektive der beiden immer mit bedenken. Wie war das?
Also ich hatte selbst auferlegt sozusagen immer zwei Bereiche, die ich natürlich zusammenhängend, aber auch durchaus getrennt bearbeitet habe. Nämlich einerseits die Pflicht, die man umsetzen muss, dass man versucht, wirklich dem Projekt ebenbürtig eine sehr sorgfältige Behandlung anzutun. Und gleichzeitig gibt es dann die Kür. Also neben der Pflicht gibt es die Kür, und die Kür ist meine eigene Variation, meine eigene Umsetzung von Bildern, von Betrachtungsweisen, die eben nicht so stark an den Zeichnungen und Collagen orientiert sind, sondern Bilder, die aus der Situation des Projektes oder der Projekte entstehen, die man vorher hauptsächlich überhaupt nicht mit einbezog. Da war kein Gedanke dazu da, die Situation so andersartig umzusetzen, dass die Kür natürlich im Endeffekt mir mehr Spaß gemacht hat als die Pflicht, wobei ich beides mit der gleichen Akribie versucht habe zu realisieren.
Haben Sie da ein Beispiel dazu bei einem Projekt, wo Ihnen die Kür ja besonders gelungen ist?
Ja, da wäre ich jetzt vorher fast in die Falle gegangen bei dem Favoritprojekt. Aber das ist auch wirklich das Werk The Running Fence, das 1976 in Kalifornien nördlich von San Francisco realisiert wurde. The Running Fence war für mich ein wirklich umwerfend fantastisches Projekt, weil es jeden Tag neu wieder erlebbar war.
Und sagen Sie kurz zwei Sätze dazu, wie das aussah, für die, die es nicht kennen.
Das Projekt bestand aus 40 Kilometer laufendem Zaun, Running Fence. Also auch wiederum typisch, was Christo selbst immer wieder gesagt hat, unsere Projekte sind alle ziemlich einfach. Ein Zaun, der läuft. Und dieser laufende Zaun über die Hügel und durch die Flächen in Nordkalifornien umgesetzt im Oktober 76 und umgesetzt in einer Art und Weise, also es gab immer wieder Unterbrechungen natürlich, da wo die Autos durchgefahren sind oder wo auch durchaus die Pferde durch den Running Fence durchgehen konnten. Auf der einen Seite ist der Zaun in der Bodega Bay versunken und verschwand langsam im Wasser und auf der anderen Seite hinter einem Berg, sodass man nicht genau sehen konnte, wo Ende und wo Anfang ist. Mhm. Und durch das Zusammenspiel dieses Zauns in der Ferne, in der Nähe und im Zwischenraum ließ sich immer wieder durch ein paar Schritte oder durch 100 Meter Standpunkt verändern, vollkommen neu fotografieren und wirklich eine unheimlich große Anzahl von Fotos und hauptsächlich eine unheimlich große Anzahl von guten Fotos. Das hat mich unheimlich beeindruckt.
Und wenn es schwierig ist, das Lieblingsprojekt zu nennen, gibt es eines, das Sie als besonders schwierig in Erinnerung hatten, wo Sie wirklich drei Kreuze geschlagen haben sozusagen, als es überstanden war?
Ja, gibt es auch. Das war ganz eindeutig das Umbrellas-Projekt, das 3.100 Schirme, Großschirme, 6 Meter hoch und 6 Meter im Durchmesser.
In Japan und Kalifornien?
Genau, nördlich von Tokio in Japan und nördlich von Los Angeles in Kalifornien gleichzeitig aufgestellt wurden. Gleichzeitig sogar bei der Eröffnung erlebbar waren, dadurch, dass die Zeitgrenze zwischen USA und Japan da geholfen hat, noch einen Tag rauszuquetschen. Mhm. Und das Projekt hatte den großen Nachteil, schlicht und einfach, dass es an zwei Kontinenten stattfand. Und ich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich irgendwo gerade eine Regensituation hatte, dass ich mir dann sagen ließ, wie ist es an der anderen Seite? Also wenn es in Kalifornien geregnet hat, aber es war schon meistens in Japan wunderbar Wetter und man hat sich nur geärgert. Also es war wirklich so, dass man bei dem Projekt eigentlich immer das Gefühl hatte, man ist an der falschen Stelle. Und ich habe wirklich, nachdem das Projekt vollendet war, Christo und Jean-Claude, die der gleichen Meinung war, gebeten, doch bitte keine zwei getrennten Orte wieder in irgendein Projekt einzubinden, weil es einfach zu nervig ist.
Wolfgang Volz ist unser Gast in SWR 2 Tandem, der Fotograf, dessen Bilder Sie kennen, wenn Sie die Verhüllungskunstwerke von Christo und Jean-Claude kennen, denn er hat sie alle fotografiert. Als junger Mann, Herr Volz, wollten Sie aber zunächst Architekt werden oder Rockmusiker? Was war Ihr Instrument und wie weit waren Sie gekommen?
Ja, also das waren in der Tat so zwei Richtungen, wo ich mich sehr wohl gefühlt hätte. Ich war in Ravensburg auf lokaler Ebene in der Rockband The Sidetracks beteiligt als Bassist. Und das hat mir sehr Spaß gemacht und ich war dann sehr traurig, als die Eltern beschlossen haben, auf Aschaffenburg wegzuziehen. Damit bin ich auch von der Rockband weggezogen und diese Karriere ist dann sehr frühzeitig beendet worden und ich habe mich damals dann nach Abitur darum bemüht, was Vernünftiges, wie man so schön sagt, zu studieren, nämlich Architektur, und habe aber glücklicherweise, also Gott behüt, glücklicherweise sehr schnell festgestellt, dass mein Talent an anderen Stellen liegt und bin dann ja von dem Wunsch meiner Eltern etwas abgewichen und habe Fotografie studiert, wie gesagt in Essen. Und das war für mich eine Zäsur. Der Übergang zwischen jungen Menschen, bis ich 20 war, und dem dann beginnenden ja, Fotografiestudium zuerst und dann die Karriere als Fotograf. Wobei ich immer der Meinung war, dass Fotograf als Beruf wohl einer der tollsten Berufe dieser Welt ist, weil man einfach viele Dinge erleben kann und plötzlich in Situationen kommt. Zum Beispiel, als ich 1972 in Connecticut in den USA Dave Brubeck porträtiert habe, auf eigene Initiative hin, hatte ich einfach nur Lust drauf, weil ich ihn kannte und also wer er war und seine Musik. Und ich habe ihn dann zu Hause besucht und es entstand dann wirklich die Situation, Dave Brubeck saß am Klavier, am Flügel und ich habe ihn fotografiert und er hat nur für mich ganz alleine gespielt. Fantastisch.
Und den Anstoß für Sie, diesen Weg überhaupt einzuschlagen, den gab, wenn ich das richtig weiß, ein Erlebnis in einer Dunkelkammer.
Ja, genau. Das war wirklich eine unglaubliche Situation. Ich habe für das Architekturstudium die Verpflichtung ganz ernst genommen, ein Modell zu bauen, ein Architekturmodell von einem von mir entworfenen Gebäude. Und das musste, um es als Bewerbungsmaterial einreichen zu können, fotografiert werden. Ein Freund von meinen Eltern hat das Modell, das kleine, fotografiert und hat mich dann mit eingebunden in das Herstellen der Abzüge. Und da ist es mir eben zum ersten Mal begegnet, dass man ein weißes Stück Papier unter rotem Licht in eine Flüssigkeit versenkt und dann diese Flüssigkeit auf dem weißen Papier plötzlich wie durch Magie das Schwarz-Weiß-Foto entsteht. Und ja, das hat gereicht. Das war der Ausgangspunkt. Damit wurde ich Fotograf.
Aber ich nehme an, trotz Begeisterung für Chemiebad und Dunkelkammer, Magie fotografieren Sie längst inzwischen auch digital.
Ja, natürlich, klar. Man kann sich dem Fortschritt nicht entziehen.
Gerade bei diesen umfassenden Serien, die fotografieren, muss es ja ein Segen sein. Oder vermissen Sie das manchmal, die Arbeit in der Dunkelkammer?
Ab und zu ja, weil also ich mache auch, wenn ich meine, in Anführungszeichen, eigene Fotografie realisiere, mache ich auch immer noch ziemlich viel auf Schwarz-Weiß und das dann bevorzugt auf Film Schwarz-Weiß, weil es einfach einen speziellen Charakter hat, der durch die digitale Fotografie eigentlich nicht ersetzbar ist. Und das macht mir immer noch sehr viel Freude, obwohl ich das ganze Chemische nie geliebt habe. Also das entstehende Foto im Entwickler ist toll, aber die Chemie ist eben doch nicht gerade sehr menschenfreundlich.
Sie fotografieren auch für Firmen, ne? So Wirtschaftsfotografie, waren auch Wissenschaftsfotograf auch tätig. Was sind das denn zum Beispiel für Aufträge?
Also das sind zu 100% Aufträge aus Wissenschaftsjournalistik, arbeiten über wissenschaftliche Themen für Bild der Wissenschaft, für Geo.
Zum Beispiel, was fotografieren Sie da?
Zum Beispiel ist sicher eine meiner schwierigsten Aufgaben, die ich je fotografiert habe, war, dass ich für Geo eine Geschichte über monoklonale Antikörper fotografiert habe. Natürlich jetzt momentan in der Pandemie durchaus aktuell, aber ich kam in das Institut und musste also dann eine 6-8-seitige Reportage herstellen, die über diese monoklonalen Antikörper berichtet hat und es gab nichts zu fotografieren. Das war alles so mikroskopisch, dass man ziemlich ratlos dastand. Aber es hat mich immer wieder gefordert. Diese Wissenschaftsfotografie hat den großen Vorteil, dass man eigentlich eine Aufgabenstellung hat, die mir immer großen Spaß gemacht hat, nämlich etwas sichtbar zu machen, jetzt nicht unbedingt im Sinn der mikroskopischen Antikörper, sondern etwas sichtbar zu machen in der Welt der Wissenschaft, dass dadurch, dass es wirklich gut fotografiert ist und den Betrachter anspricht, den Betrachter dazu bringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und das Thema unter Umständen sogar, Zielvorstellung ideal, sogar zu verstehen.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, Herr Volz, Sie sind jetzt 73, wird Christo und Jean-Claudes Arbeit, wird es weiterhin, solange Sie arbeiten, Ihr zentrales Thema bleiben?
Also es wird ganz sicher das zentrale Thema bleiben, ganz einfach deswegen, weil die Vielzahl der Projekte, in die ich eingebunden war, und das sind ja nicht nur die fertiggestellten großen Projekte, sondern das sind viele kleine Projekte oder Ausstellungen. Zum Beispiel momentan haben wir 3 große Ausstellungen über das Werk, die machen ja alle Arbeit, und diese Arbeit, mit der beschäftige ich mich momentan ganz intensiv, und ganz sicher wird das der Kern meiner Aktivitäten für die nächsten Jahre bis zu meinem eigenen Tod. Ja, das macht genug Arbeit. Wie Karl Valentin sagte, Kunst ist sehr schön, aber sie macht viel Arbeit.
Es klingt auf jeden Fall tatsächlich noch nach viel zu tun. Dann alles Gute und viel Erfolg dabei. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Tandem mit Wolfgang Volz. Die Redaktion hatte Manuel Hollenweger, Technik Rudyard Hasel. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.